Liebe Hörerin, lieber Hörer, schön, dass du da bist. Wenn dir der Wellbeing Code gefällt, dann unterstütze uns doch gerne mit einer Bewertung auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens. Einfach ein paar Sterne oder ein kurzer Kommentar, das dauert nur wenige Sekunden, hilft uns aber enorm. Und aktiviere doch gleich die Erinnerungsfunktion, damit du keine Folge mehr verpasst. Danke dir und jetzt viel Freude mit der neuen Episode von The Wellbeing Code.
Herzlich willkommen zu The Wellbeing Code, dem Podcast rund um ganzheitliche Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität. Dein Podcast-Host ist Biogena-Geschäftsführerin Julia Hoffmann.
Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von The Wellbeing Code. Für die heutige Episode hat uns unsere Biogena-Community einige Inputs geschickt, da es wirklich ein super, super spannendes Thema ist, das alle von uns beschäftigt. Was passiert eigentlich in unserem Gehirn, während wir schlafen? Warum ist guter Schlaf keine Glückssache, sondern ein Prozess, den wir aktiv mitgestalten und gestalten können? Und wieso reicht es nicht, einfach nur lange zu schlafen oder Schlaf nachzuholen? Darüber spreche ich heute mit Universitätsprofessor Dr. Manuel Schabus, seines Zeichens Neurowissenschaftler, Psychologe, Psychotherapeut und Professor an der Universität Salzburg. Als Chief Science Officer des digitalen Medizinprodukts Sleep2 entwickelt er wissenschaftlich fundierte Anwendungen, die Schlafanalyse und digitales Schlafcoaching auf das nächste Level bringen. Seit über 2 Jahrzehnten erforscht er, was im Gehirn passiert, wenn wir schlafen, träumen oder lernen und wie sich diese Prozesse gezielt verbessern lassen. Und damit ein herzliches Willkommen an meinen heutigen Gast, Dr. Manuel Schabus. Lieber Manuel, schön, dass du heute bei mir bist.
Grüß Gott, hallo.
Zum Start würde mich interessieren, wie du den aktuellen Stand der Schlafforschung zusammenfassen würdest.
Eine schwierige Frage, also ein Stück. Ich würde sagen, der Schlaf aktuell wird sehr aktiv gesehen. Das heißt, es ist nicht mehr so ein passiver Zustand, den wir früher oft geglaubt haben, wo das Gehirn einfach inaktiv wird, sondern es wird das Immunsystem aufgebaut, es wird das Gedächtnis verarbeitet, es kommt zur Einsicht im Schlaf. Also es gibt sehr viele aktive Prozesse, die wir dem Schlaf mittlerweile zuschreiben. Und natürlich, wie wir es dann in unserer Gesellschaft gerne machen, versucht man es dann auch zu optimieren und zu verbessern.
Lass uns bitte mit dem REM-Schlaf, Rapid Eye Movement Schlaf starten. Was genau ist denn der REM-Schlaf und warum ist das so essentiell?
Ja, der Rapid Eye Movement Schlaf ist der Schlaf, den man so als Laie oft als Traumschlaf kennengelernt hat. Das heißt der Schlaf, wo unsere Augen sehr rasch herumzucken, wo der Muskel komplett gelähmt ist, damit wir eben unsere Träume nicht ausleben, die wir vor uns leben. Und wo das Gehirn überraschend aktiv ist. Also wo das Gehirn so aktiv ist wie im Wachzustand. Manche Gehirnregionen sogar aktiver noch wie im Wachzustand. Und dadurch eigentlich uns zeigen, dass das Gehirn eine Art Simulation durchläuft, um zum Beispiel motorische Abläufe oder Emotionen zu verarbeiten.
Und was ich mich mit Blick auf mein WUP-Ergebnis oder auch auf mein Ura-Ring-Ergebnis immer frage, wie viel Prozent sollte REM-Schlaf in Relation zum Gesamtschlaf ausmachen?
Ja, ich glaube, da ist die Schlafmedizin recht eindeutig. Beim REM-Schlaf sind es so um die 20%. Da haben wir auch keinen starken Alterseffekt. Das ist ungefähr so ein Fünftel der Nacht, das wir nicht haben sollten. Wenn wir da weit weg liegen, dann würde ich die Werbes hinterfragen. Ein bisschen mehr kann es schon mal sein, wenn man emotionale Nacht gehabt hat, also emotionale Tagesaktivitäten gehabt hat. Oder irgendwann auch nach unten fallen, wenn wir zum Beispiel Alkohol trinken oder andere psychoaktive Substanzen nehmen, weil die unterdrücken möglicherweise ganz gerne den REM-Schlaf.
Die Frage aller Fragen, wie viel Schlaf brauchen wir denn wirklich und gibt es denn Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
Naja, die National Sleep Society sagen, 7 bis 9 Stunden ist der Schlaf, den wir unbedingt benötigen, so zwischen 18 und 65. Aber damit ist wirklich die Netto-Schlafzeit gemeint. Das heißt, wir müssen mindestens 7,5 Stunden im Bett liegen, weil wir ja nicht jede Minute schlafen, die wir im Bett liegen. Das heißt, wir brauchen Zeit zum Einschlafen, wir wachen immer wieder kurz auf weil wir uns am nächsten Morgen nicht dran erinnern können. Aber die Schlafzeit selber sollte so in diesem Bereich liegen. Sobald wir am Wochenende nachschlafen, würde ich sagen, wissen wir, dass wir zu wenig Schlaf haben. Sonst würde man nämlich nicht nachschlafen. Und das macht mittlerweile auch fast 8 von 10 in der Bevölkerung mittlerweile.
Gibt es auch Unterschiede zum Schlafbedarf im Alter?
Ja, also beim Tiefschlaf gibt es eine ganz massive Alterskurve. Das heißt, wir haben als Junge so um die 20%. Das fällt dann aber massiv, wir sagen so mit 50 schon wahrscheinlich auf 8-9% Tiefschlafanteil und dann später sogar noch ein bisschen weiter runter. Das heißt, auch dort kann man ganz gut schauen, dass zum Beispiel auch Wearables abbilden, weil diese Schlafverteilung ist ganz eindeutig in der Literatur und die 20%, die reicht man nicht lange, die reicht man nur als junger Mensch eigentlich.
Einige aus unserer Community haben gefragt, ich schlafe viel, bin aber trotzdem müde. Woran kann das liegen?
Ja, es ist nicht nur der Tiefschlaf und die Schlafdauer, die uns erholsam machen, sondern es ist eben auch die Schlaffragmentation, also wie oft wir aufwachen. In Sleep 2 haben wir 3 Parameter identifiziert, die am besten damit zusammenhängen, wie erholt wir uns am Morgen fühlen. Und es ist eben die Schlafdauer, die Schlafeffizienz, wie viele Prozent danach schlafe ich tatsächlich, die im Bett liege, und wie oft liege ich denn länger wach, also nicht nur diese 30 Sekunden, sondern längere Phasen wach. Und wenn man diese 3 Parameter optimiert, dann sieht man auch, dass die Aufwachqualität oder dieses Gefühl, ich bin ausgeschlafen, nach oben geht. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele Erwachsene mittlerweile spüren, dass sie eben sehr unruhig schlafen und oft aufwachen in der Nacht.
Welche 4 Warnsignale gibt uns denn der Körper, wenn er mehr Schlaf braucht?
Welche Warnsignale gibt uns, wenn er mehr Schlaf braucht? Naja, ein Warnsignal ist, glaube ich, dass er uns zeigt, dass er am Wochenende länger schlafen möchte. Das heißt, wir schlafen nach und gehen nicht nur spät ins Bett und stehen spät auf, sondern wir schlafen tatsächlich nach. Das ist ja mal ein großes Warnsignal. Das würde man sonst nicht tun. Anderes Warnsignal ist zum Beispiel, dass wir emotional reizbar sind. Das heißt, wir sind reizbarer, wir haben auch nicht mehr so Lust auf kollegiale Zusammenarbeit vielleicht auch nicht so aufs Kundengespräch. Das heißt, wir merken, dass immer weniger belastbar, tun heutiger. Wir merken aber, dass wir uns weniger gut konzentrieren können oder das Gedächtnis schlechter wird. Also da gibt es ganz viele Dinge. Und eines, was wir jetzt gerade in den Wintermonaten natürlich nicht vergessen dürfen, wir werden natürlich auch leichter krank. Das heißt, wir merken auch, dass wenn wir so ein bisschen hinkränkeln und eine schlechte Nacht haben, es recht wahrscheinlich ist, dass wir am nächsten Tag dann richtig krank sind.
Das heißt, gut auf die Warnsignale hören und entsprechend urgieren.
Ganz genau. Also das ist ganz das Wichtige, dass wir auf unsere eigenen, körpereigenen Warnsignale achten und dass wir auch diese Körperempfindungen, die wir so haben, da durchaus ernst nehmen und auch versuchen zu interpretieren für uns selber. Also der Körper gibt uns zum Spaß diese Signale.
Du hast schon Sleep 2 ein bisschen angesprochen. Ich würde gerne dabei bleiben und zwar zum Thema Herz- und Atemfrequenz. Auch ganz allgemein gefragt, was sagen denn moderne Tracker wirklich über unseren Schlaf aus?
Ja, wir haben da eine große Vergleichsstudie aktuell gemacht mit 90 Schlaflabornächten, also mit Gehirn, Augen und Muskelelektroden, wo man versucht, Personen schlafen lassen und die immer 12 unterschiedliche Sensoren an den Armen gehabt haben. Das heißt ja tatsächlich das Schlaflabor am Körper, aber zusätzlich eben auch unsere Wearables. Und da sieht man ganz gut so etwas wie einen massiven Schlafentzug, zum Beispiel eine Stunde aufzustehen in der Nacht und dann erst wieder ins Bett zu gehen, das kann fast jedes Wearable ganz gut. Oder die Regelmäßigkeit, zu welcher Uhrzeit wir das Licht ausschalten und zur Ruhe kommen, das können die meisten auch ganz gut. Schwierig wird es dann, wenn es um Schlafstadien geht und ich wüsste, wie viele Minuten bin ich im Tiefschlaf, im Traumschlaf, wie oft bin ich kurz erwacht, da trennt sich Spreu vom Weizen sehr schnell, weil da muss ich dann wirklich ein Wearable haben, was eigentlich für jede 30 Sekunden Epoche in der Nacht akkurat messen kann. Und das ist schwierig. Das ist ganz einfach deswegen schwierig, weil man muss sich vorstellen, das Hauptdatum, mit dem eine diese Wearables arbeiten, ist ja eigentlich nur die Lichtbrechung von unserem Blut. Das heißt, mit jedem Herzschlag haben wir eine Blutwelle durch den Körper. Diese Blutwelle verändert praktisch die Lichtbrechung vom Lichtsensor, den ich am Armgelenk habe, zum Beispiel bei der Smartwatch. Und dadurch weiß die Uhr, jetzt war gerade der Herzschlag. Und die Uhren messen dann natürlich mit diesen Millisekunden, wie weit 2 Herzstücke auseinander sind. Und das ist eben am Handgelenk mit Smartwatches, die wahnsinnig toll und eng getragen werden, oft eben sehr schwierig. Darum haben wir bei Sleep 2 auf Sensoren gesetzt, die sehr nah am Herzen sind, also entweder direkt am Brustkorb oder am Oberarm und unter Bizeps, wenn man da einfach bessere Signale auch bekommt.
Super spannend. Einige unserer Kundinnen und Kunden haben auch gefragt, Rückenschmerzen nach dem Schlafen, welche Zusammenhänge gibt es da?
Rückenschmerzen nach dem Schlaf, naja, ich meine, da denkt man natürlich gleich einmal an die nicht so tolle Matratze. Viele von uns haben leider Matratzen über Jahrzehnte, also wahrscheinlich ein bisschen zu lang, weil sich die Matratzen mit der Zeit durchliegen. Ja, und ich will keine Produktempfehlungen abgeben, weil es auch in der Schlafforschung keine gibt. Aber auch hier, der beste Sensor ist der Körper. Und wenn mir mein Körper sagt, ich fühle mich nicht wohl auf der Matratze, ich habe Rückenschmerzen, dann sollte ich was tun. Ich habe lustigerweise gerade persönlich so einen Fall gehabt, ich habe Rückenschmerzen bekommen, habe mich dann gefragt, was habe ich getan, was kann sein? Und bin draufgekommen, dass ich vor ungefähr einem Jahr die Matratze mit meinem Sohn getauscht habe. Und mein Sohn natürlich wesentlich leichter ist wie ich. Ja. Und der klassische Test ist, sich auf die Matratze zu legen, in der Seitenlage und zu schauen, ob die Wirbelsäule halbwegs gerade ist. Sobald die natürlich durchhängt beim Becken, ist es nicht optimal. Ja, das heißt, das ist der erste Test, den man machen sollte. Habe ich eine gerade Wirbelsäule? Ist mein Kopf auch nicht zu hoch? Viele von uns haben einen zu hohen Kopfpolster. Und dann haben wir eigentlich schon eine ganz gute Norm gefunden. Und das Zweite ist einfach, fühle ich mich wohl auf der Matratze. Mhm. Und auch will ich da durchaus auch Gewicht geben.
Mhm. Super Anwendertricks. Was weiß denn die Wissenschaft über den Einfluss der Mondphase auf den Schlaf?
Ja, das ist auch eine schwierige Frage für die Wissenschaft, weil wir uns da recht uneinig sind. Da gibt es nicht viele Studien. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich so 4 Studien, die was international viel Beachtung bekommen haben. Da sagen 2, es hat gar keinen Effekt und 2 sagen, es gibt einen kleinen Effekt. Der kleine Effekt kommt vielleicht daher, dass natürlich ein Vollmond tatsächlich hell ist. Und wenn ich jetzt keine volle Abdunklung habe und sehr lichtempfindlich bin, dann bekomme ich das natürlich mit. Und es kann mich schon einmal ein bisschen schlechter schlafen lassen. Die Studien, die gar keine Effekte finden, sagen, es ist eigentlich zu erwarten. Und was wir eigentlich haben, ist so eine Art Hindsight-Phänomen in der Psychologie. Das bedeutet, ich kann schon einmal eine schlechte Nacht normalerweise haben, dann ist es halt so. Aber wenn ich eine schlechte Nacht habe und gestern war Vollmond, dann sage ich, ach, eh klar, das ist eine schlechte Nacht, weil gestern war ja Vollmond. Das heißt, ich habe etwas, wo ich es hinattribuieren kann und plötzlich glauben alle, der Vollmond ist schlecht. Ja. Ich glaube auch, dass der Vollmondeffekt kein großer ist, über den wir uns viel Sorgen machen müssen.
Bei guter Abdunkelung, was ja sowieso einer der Schlafgaranten sein sollte, richtig?
Genau, ganz genau so ist es.
Lass uns noch stärker zum Thema Gadgets sprechen. Ohrstöpsel, Mundpflaster, Schlafkopfhörer. Es gibt ja ganz, ganz viele Gadgets, die gerade im Trend liegen. Welche Rolle spielen solche Tools aus deiner Sicht wirklich?
Naja, ich würde sagen, ich folge gerne den Expertinnen und wir haben gerade vor kurzem eine Leitlinie für Insomniebehandlung ausgebaut. Also ich kann nicht Schlaflose behandeln. Und in diesen Leitlinien wird von allen Gadgets abgeraten. Das Einzige, was wir tun sollen, ist im Prinzip Schlafrituale einführen. Also zur Ruhe kommen am Abend, regelmäßig ins Bett gehen, tatsächlich den Schlaf einleiten. Also nicht erwarten, dass ich bis zur letzten Minute fernsehen kann oder auf meinem Handy irgendwelche Sachen anschauen, ohne dass mir das erregt, sondern wirklich Entspannungsübungen am Ende machen, vielleicht ein Hörspiel anhören, vielleicht ein Buch lesen, wenig Licht. Aber es geht eigentlich ganz viel einfach um Gewohnheitsveränderungen in Richtung Ruhe und weniger um magische Dinge, die uns aus Geisterhand zum besseren Schlaf verhelfen. Vom Maustaping zum Beispiel wird ganz bewusst abgeraten. Also das ist eher etwas, was sogar zu Schlafstörungen führt, weil natürlich viele von uns nicht perfekt durch die Nase atmen. Dann macht man öfter auf, hat weniger Tiefschlaf, also üblicherweise kein guter Effekt. Ja? Und der Effekt, der gut ist, ist eigentlich nur ein theoretischer, weil natürlich die Luft, die ich über die Nase einatme, wärmer wäre und vorgefiltert. Nur wenn ich nicht eine ausreichend gut gebaute Nase habe, um genug Luft durch die Nase zu bekommen, funktioniert das einfach nicht. Und wir würden es daher nicht als Schlafregel ausgeben.
Das heißt, lieber, wenn man vor der Herausforderung steht, einige Schlafrituale ausprobieren und schauen, was für einen selbst sich gut anfühlt und dann dabei bleiben.
Ganz genau. Also auch dort, also Entspannung ist aber sehr individuelles. Es ist eine sehr individuelle Sache, die uns gut tun. In Sleep 2 zum Beispiel haben wir das, was man in der Schlafleihklinik verwendet. Muskelrelaxation, Atemübungen, Meditation. Und da gibt es unterschiedliche Stimmen, unterschiedliche Übungen, die manchen gefallen und andere gefallen es nicht, weil sie ihnen sehr, sehr unnatürlich vorkommen. Aber das ist auch die Einladung, das einmal ein paar Tage zu probieren. Das ganze Ding soll ja langweilig sein, es soll nicht unterhalten. Das heißt, gerne mal die gleiche Entspannungsübung 5-mal anhorchen, weil das Gehirn muss ja wissen, was passiert, damit es eben dann mit so einer Entspannungsübung auch einschlafen kann. Ja, also das ist, glaube ich, etwas, was man durchaus sich Zeit geben muss und ausprobieren sollte.
Die nächste Frage kam auch sehr oft aus unserer Community. Wann ist der Einsatz von Schlafmedikation gerechtfertigt?
Der Einsatz von Schlafmedikation ist gerechtfertigt, wenn ich, würde sagen, öfter wie dreimal die Woche für mindestens einen Monat sehr schlecht oder schlecht schlafe. Das wäre dann das Insomnie-Kriterium für ein Insomnie-Problem. Und da reicht es, dass ich subjektiv das Gefühl habe, ich fühle mich nicht ausgeschlafen und ich habe Tagesbeeinträchtigungen. Das heißt, ich fühle mich unkonzentriert, ich würde einnicken, wenn ich irgendwas lesen muss, was Langweiliges. Ich bin reizbar und solche Sachen spüre, dann wäre es tatsächlich behandlungsrelevant. Und da kann es schon einmal sein, für die Akutphase, da reden wir jetzt aber von 4 bis 6 Wochen, einmal ein Schlafmedikament dazu zu nehmen in Absprache mit dem Arzt, der Ärztin. Aber dauerhaft sind diese Medikamente alle nicht gedacht, weil diese Medikamente den Schlaf ja nicht normalisieren, sondern sie betäuben mein Gehirn, sie sedieren mein Nervensystem. Das heißt, es muss natürlich trotzdem ein Ziel sein, parallel dazu zum entspannteren Einschlafen zu finden, den Schlaf einzuleiten, zur Ruhe zu kommen und sich nicht auf diese vermeintlichen Schlafhilfen alleine zu verlassen.
Bei der nächsten Frage bzw. Themenstellung habe ich selbst schon sehr, sehr viel herumexperimentiert und du wirst gleich wissen, warum. Die Rede ist von Mikronährstoffen, die den Schlaf fördern. Magnesium, Melatonin, Ashwagandha und Co. Was hilft aus deiner wissenschaftlichen Sicht wirklich beim Schlafen?
Ist auch gar nicht eine so eine leichte Frage, weil es hier auch unterschiedliche Ergebnisse gibt. Und wir würden auch hier sagen, die Dinge, die den Leuten gut tun, wo ich das Gefühl habe, dass sie schlafunterstützend, ist auf alle Fälle etwas, was sie weiter betreiben können. Aber es gibt jetzt auch in den Leitlinien, der Insomnie zum Beispiel, jetzt keine speziellen Substanzen, die man medizinisch geben sollte, um den Schlaf zu verbessern. Natürlich ist alles, was jetzt nicht das Nervensystem direkt beeinflusst und kein Sedativum ist, besser wie ein Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel, ja, oder ein Melatonin, was vielleicht körpereigener Stoff ist, aber vielleicht in einer geringen Dosis einfach dazukommt zum System, oder Magnesium oder Ashwagandha. Aber ich würde sagen, das ist etwas, wo man sehr auf sich selber achten muss, auf sein eigenes Gefühl, was einem gut tut, und das ist am besten wieder in Kombination mit Ritualveränderungen, mit Entspannungsübungen sicher zum besseren Schlaf führen wird.
Das heißt, auch hier individuell ausprobieren und dann bestmöglich länger dabei bleiben.
Ganz genau, also auch individuell ausprobieren, genau dem Körper Zeit lassen, darauf zu reagieren, zu schauen, wie es mir damit geht, auch wie ich es aus Gefühl, wie ich es bewerte. Oft ist wirklich der eigene Körper der beste Indikator, wie es mir damit geht, ja.
Manuel, du hast das Thema zwar schon angesprochen, aber ich würde da gerne noch einmal nachhaken, weil es auch in unserer Community ein großes Thema ist, und zwar das Thema Schlaf nachholen. Während der Woche beispielsweise weniger schlafen und am Wochenende mehr. Viele unserer Kundinnen und Kunden sagen, während der Woche muss ich mit einem Wecker aufstehen, am Wochenende gönne ich mir unter Anführungszeichen den Luxus, ohne Wecker zu schlafen, und schlafe dadurch länger. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass wahrscheinlich der Großteil der Community schlafentzogen ist. Damit in guter Gesellschaft ist, mit 85% der Gesellschaft in der westlichen Welt, fast alle von uns schlafen nach, leider sogar schon in die Schulkinder, die kleinen 10-Jährigen. Auch dort haben wir diese Daten gesehen. Das ist schon besorgniserregend, weil wir wissen, dass dieser Schlafentzug ja nicht nur auf Gesundheit geht, das heißt schlechteres Immunsystem, höhere Krebswahrscheinlichkeit, höhere Fettleibigkeit, Entwicklung, sondern auch auf Lebenszeit. Das heißt, es gibt durchaus Daten, die zeigen, wenn ich chronisch unter 7, unter 6,5 Stunden schlafe, dass Männer 4,7 Lebensjahre verlieren und Frauen 2,5. Ja, das ist eine richtige Nummer. Und da kann man wirklich so plakativ sagen, am Ende wird abgerechnet. Also diese Zeit, die ich nicht habe, in der Woche unterzubringen, und am Wochenende holen wir nicht alles nach, natürlich wird einfach dann an Lebenszeit abgezogen.
Ja. Also Schlaf als der Longevity-Faktor schlechthin.
Ja, unbedingt.
Und das 7 Tage die Woche.
Und das 7 Tage die Woche idealerweise, sagt die Personen, die schaffen es unter der Woche schon einzuspeisen in ihren Lebensplan, die sind natürlich am besten unterwegs. Diejenigen, was zumindest am Wochenende nachschlafen, würde ich sagen, sind dazwischen. Und diejenigen, die was am Wochenende an Freizeitstress bekommen und sich dann dort auch die Uhr stellen, würde ich sagen, das sind diejenigen, die wahrscheinlich die schlechtesten Aussichten haben auf ein langes, erholsames und gesundes Schlaf.
Warum ist die Schlafregelmäßigkeit denn ein so wichtiger Faktor?
Naja, die Schlafregelmäßigkeit ist deswegen so wichtig, weil unser Körper natürlich einen gewissen Rhythmus in sich trägt und eine gewisse Kaskade an Hormonausschüttungen zum Beispiel. Dass der Körper weiß, um welche Uhrzeit schüttet er was aus. Zum Beispiel weiß er, der Tiefschlaf beginnt bei mir immer um 11 Uhr. Ungefähr die ersten 3 Stunden wird primär zum Beispiel Wachstumshormon ausgeschüttet und man ist plötzlich um 2 in der Früh ins Bett gehen würde, würde das alles aus der Rand und Band kommen. Weil dann würde ich auch um 2 Uhr in der Früh in meinem Rhythmus einsteigen. Da ist eigentlich kein Wachstumshormonausschüttung geplant, sondern andere Hormone. Und dadurch ist der Körper wirklich belastet, weil er einfach nicht mehr weiß, wann er was tun soll. Und ich glaube, das ist etwas, was wir nicht unterschätzen dürfen, dass der Körper da schon eine sehr perfektionierte Kaskade durchläuft, wie er denn unsere Prozesse im Schlaf auch abarbeitet.
Da habe ich gleich eine Zusatzfrage. Ist der Schlaf vor Mitternacht wirklich ein sehr wichtiger, wenn nicht der wichtigste?
Ja, das ist meine Lieblingsantwort, jein. Weil für physiologisch würde ich sagen, spielt es keine Rolle. Das heißt, ich kann durchaus ein Student sein, eine Studentin sein, die jeden Tag um 2 ins Bett geht und dafür erst um 10 auf die Uni kommt und einen regelmäßigen Rhythmus hat. Da wäre es, würde es keine Rolle spielen, wäre das gut. Aber der Otto-Normalverbraucher, der um 6.30 Uhr vielleicht seinen Wecker hat, schafft ja seine 7,5 Stunden Bettzeit gar nicht mehr als Minimum, wenn er nach Mitternacht ins Bett kommt. Das heißt, gerade die Abendmenschen haben das Problem, dass ihre innere Uhr sie eigentlich noch nicht so bald müde macht, dass es ihr ausgeht, ihren Schlafbedarf in der Nacht abzuarbeiten. Ja, und da gilt dann die Regel, ja, da müsste dann der Schlaf vor Mitternacht beginnen und ist der beste für diese Personen, weil sonst kommen jetzt nicht auf ihre Schlafdauer, die sie benötigen.
Verstanden. Lass uns bitte ein paar spezielle Lebensphasen und generell Spezialfälle unter Anführungszeichen gemeinsam durchgehen. Wir haben einige betroffene Mütter und Väter in der Biogena Community, die sich fragen, ab wann schlafen Babys durch und was bedeutet denn das sogenannte Durchschlafen aus Sicht der Forschung?
Naja, das ist auch ein gradueller Prozess tatsächlich. Also Babys bei Geburt haben eigentlich keinen wirklichen Rhythmus. Das heißt, wir sehen diesen Effekt, dass sie halt wach sind, wenn sie essen, wenn sie in der Brust sind zum Beispiel. Dann mit der Schlaf, was ist über den Tag recht gleich verteilt. Aber dann über die ersten Monate, erstes Lebensjahr haben wir relativ rasch diesen Prozess, dass es ein bisschen biphasisch oder triphasisch wird. Das heißt, ich habe so ein Mittagsschläfchen und eine lange Nachtschlafphase, um sich die Kinder oft an den Eltern orientieren natürlich, was vorgegeben wird, aber natürlich auch an dem Licht. Weil Licht ist unser primärer Zeitgeber. Das heißt, viel Licht wird Melatonin unterdrücken, das körpereigene Schlafhormon uns wach machen. Wenig Licht würde uns erlauben, dass Melatonin steigt und dass wir müde werden. Und gerade bei Babys wollen wir diesen Prozess natürlich unterstützen. Das heißt, dann, wenn sie wach sein sollen, viel Licht. Dann, wenn sie schlafen sollen, ganz wenig Licht. Ruhige Räume, wenig Lärm, wenig Reize von außen. Und da würden auch die Babys und unsere Kleinen am besten schlafen.
Kommen wir zum Thema Panikattacken und Schwitzen im Schlaf. Sehr, sehr unangenehm. Was steckt denn dahinter? Und gibt es hierzu auch eine pauschale Antwort, um der Sache auf den Grund zu gehen?
Puh, da muss ich sagen, da habe ich keine pauschale Antwort, weil es eine viele Probleme gibt, die man in der Nacht entwickeln kann oder gerade dort spüren. Panikattacken ist wahrscheinlich etwas, was mich nicht nur in der Nacht, sondern vielleicht auch untertags beschäftigt. Aber natürlich kann es sein, dass Leute, die traumatisiert sind, gerade im Schlaf, und zwar gerade im Traumschlaf oft, im REM-Schlaf, dann diese negativen Prozesse durchleben. Und dann vielleicht aus diesen auch wieder erwachen. Da gibt es Schlafterrorattacken, es gibt also Parasomnien, wo dann praktisch wirklich mit einem gellenden Schrei aufgewacht wird. Und dort gilt eigentlich überall das Gleiche, dass man einfach schaut, dass man unter Tag schon zur Ruhe kommt, dass man Schlafrituale hat, um zur Ruhe zu kommen. Und dass man eben auch tatsächlich an psychologische und psychotherapeutische Interventionen denkt, wenn man wiederkehrende Themen hat. Weil die kann man bearbeiten, man kann auch Albträume bearbeiten und Panikattacken bearbeiten. Aber es sind meistens längere Prozesse, weil da muss man ein bisschen graben, woher kommt es, wie könnte ich das lösen? Und da muss ich auch offen sein dafür, dass ich ein bisschen reflektiere und auch wirklich ein bisschen tiefer gehe in meiner eigenen Seele.
Das heißt, hier ist eine Empfehlung jedenfalls, fachliche, therapeutische Unterstützung wahrzunehmen, anzunehmen, zu suchen.
Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube nicht, dass es bei Panikattacken oder auch wiederkehrenden Albträumen so einen Schnellschuss gibt, den man geben kann. Es gibt natürlich schon so Sachen wie eben die Entspannungstechnik, die ich genannt habe, oder bei Albträumen dieses Rescripting, dass man sich selber praktisch eine Lösung aufschreibt und überlegt, wie könnte ich denn diesen unangenehmen Traum auflösen. Und das male ich mir dann tatsächlich aus, erzähle ich mir ganz im Detail und versuche dann diese Lösung mit in den Schlaf hineinzunehmen. Sowas geht schon. Aber sowas geht natürlich immer in professioneller Begleitung besser, mit einem Gegenüber, das bei mir solche Sachen auch durchspielt und reflektiert.
Zum Thema Schwitzen im Schlaf, was ist die ideale Schlafzimmertemperatur?
Naja, die ideale Schlafzimmertemperatur wäre um die 18 Grad. Das ist eigentlich ein recht kühles Schlafzimmer. Ja. Mit der Idee, dass wenn ich müde bin, wenn ich mehr heiß ist, dass ich mich automatisch abdecken würde. Ja, das heißt, dass der Körper schafft, sich abzudecken oder dann auch wieder zuzudecken, wenn es wieder kühler wird. Aber wenn ich einmal schwitze schon, kann der Körper eigentlich nicht mehr viel mehr machen, als zu schwitzen. Es gibt nichts mehr, außer mich abzudecken und zu schwitzen. Und dann wird es eben unangenehm, zum Beispiel in den Sommermonaten, dann trotzdem den Staub zu finden. Aber auch dort gibt es ja eigentlich recht triviale Möglichkeiten, das zu verbessern. Also natürlich gibt es atmungsaktive Bettwäsche und atmungsaktive Matratzen, die ein bisschen eine Temperatur abfedern können, so bei Kindern aufnehmen. Natürlich kann man auch mit Ventilatoren arbeiten. Das ist ein bisschen eine kulturelle Sache, dass wir das nicht machen oder wenig machen in Österreich bei dem deutschsprachigen Raum. Aber man kann auch Klimaanlagen bemühen, die vielleicht einfach laufen lassen, bevor man ins Bett geht und vorher den Raum runterkühlt. Und dann eben ausschaltet, wenn ich reingehe. Oder eine lauwarme Dusche nehmen beim Schlafen. Genau, auch das kann helfen, damit eben die Körpertemperatur ein bisschen ins Lot kommt. Das heißt, da gibt es schon sehr viele Ansatzpunkte. Und ich glaube, auch dort einfach mit viel Ruhe in das Thema rangehen und dann Schritt für Schritt eben versuchen, solche kleinen Schlafhygienetipps umzusetzen.
Noch eine Frage aus unserer Community zum Thema Atemaussetzer beim Schlafen. Wie früh erkennt man Schlafapnoe?
Naja, der Erste, das erkennt, ist meistens der Bettpartner. Das heißt, der Bettpartner hört das Schnarchen. Und wenn es mehr ist, wie nur das Schnarchen, nämlich auf dieses Luftschnappen, dann weiß man, es war eine Apnoe. Ja? Und diese Apnoen sind tatsächlich ein Riesenthema, weil natürlich der Körper einen erst dann erdeckt, kurz bevor man ersticken würde. Das heißt, ich habe einen massiven Cortisolausstoß, also Stresshormon. Der Körper wird sehr erregt, der Herzschlag geht nach oben und es macht einen Schlaf sehr unruhig und auch sehr ungesund über die Dauer. Es gibt einfache Fragebögen, die man online findet, Stop Bang zum Beispiel, da kann man schon mal schauen, ist man eine Risikoperson dafür, dauern keine 3 Minuten wahrscheinlich. Dann gibt es mittlerweile Sensoren, die das ganz gut messen können und auch Polygraphien, die man sie verschreibt und nach Hause bringt. Und das Letzte ist dann immer die Anlaufstelle Schlaflabor, klinisches Schlaflabor, wo man wirklich voll verkabelt wird. Sind halt leider die Wartezeiten oft sehr, sehr lange. Kostet den Kastrelli viel Geld, so eine Nacht. Aber das ist natürlich dann auf alle Fälle der letzte Weg, wenn man eine Therapie bräuchte, die über eine klassische Verhaltensregel hinausgeht.
Haben wir viel über zu wenig Schlaf gesprochen oder Schlafstörungen. Wie ist es denn mit zu viel Schlaf?
Naja, zu viel Schlaf, ich würde mal sagen, es gibt keine Studie, die zeigt, dass viel Schlafen einen negativen physiologischen Effekt haben kann. Das heißt, es ist nicht so, dass zu viel Schlafen zu irgendeinem schlechteren Health-Outcome kommt. Aber es gibt natürlich sowas wie eine Hypersomnie, wo Leute chronisch zu viel schlafen. Ja, aber da spricht man ja wirklich von 10, 11, 12 Stunden regelmäßig und mehr schlafen und sich trotzdem nicht ausgeruht fühlen. Ich glaube, Menschen meinen mit dem zu viel Schlafen oft dieses Phänomen, dass wenn sie sich am Wochenende nochmal umdrehen und dann aufwachen und unausgeruht sich fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie haben zu viel geschlafen. Das ist aber nicht zu viel geschlafen, sondern es ist einfach eine Schlafphase, die der Körper halt nicht kennt, in der er aufwacht. So, wenn ich immer nach 6 Stunden um 6.30 Uhr in der Früh aufwache, der meiste ist der Körper, würde mich kurz davor ein bisschen erwecken und ich bin relativ munter schon um die Zeit. Wenn ich mich jetzt umdrehe und ich schlafe tatsächlich bis 8.30 Uhr weiter, dann wache ich vielleicht in irgendeinem Schlafstadium auf, weil es ja keine Routine ist. Und dann kann ich auch schon einmal im Tiefschlaf oder im Traumschlaf aufwachen und dann fühle ich mich nicht unmittelbar erholt und irgendwie verwirrt oder eben geredert. Aber für den Körper ist es trotzdem gut, diese 2 Stunden mehr geschlafen zu haben. Also von dem nicht irritieren lassen, ist es mehr schlafen, ist durchaus gut. Und wenn man sich das angewöhnt, auch mehr zu schlafen und dann zu einer ähnlichen Zeit aufzustehen, dann würde man auch diesen Effekt loswerden.
In Episode 5 haben wir mit Christina Singer unter anderem zum Thema Schlafhygiene und Mikronährstoffe gesprochen. Welchen Unterschied macht aus deiner Sicht die Qualität des Schlafs gegenüber der Quantität?
Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich würde fast sagen, dass das ziemlich gleichberechtigt ist. Also unsere goldene Schlafregel sind eigentlich immer die Schlafdauer, diese 7 bis 9 Stunden Netto-Schlafzeit zu schaffen, in der Regel, bis auf diese Ultra-Kurzschläfer, die auch am Wochenende tatsächlich uns im Labor zeigen, dass sie mit 6 auskommen. Aber natürlich eben auch, wie gesagt, diese Schlafqualität, nicht oft aufzuwachen, weniger Wachzeiten in der Nacht zu haben, vielleicht viel Tiefschlaf zu haben, das ist auch etwas, was ich als Qualität bezeichnen würde und was durchaus auch direkt in die Erholsamkeit und in den Gesundheitseffekt des Schlafes einzahlt.
Manuel, welcher Mythos über Schlaf ist besonders hartnäckig und aus deiner Sicht absolut falsch?
Ich glaube, der Mythos, dass viele von uns eh mit 5-6 Stunden Schlaf sehr gut auskommen. Ich glaube, das ist ein Gesellschaftsmythos, weil wir das ganz gern wollen, weil es viele von uns machen und ein bisschen eine Berechtigung dafür suchen. Auch interessant, dass das die Medien so oft bringen als Thema, das möglich ist. Weil im Schlaflabor sehen wir das nicht. Also im Schlaflabor sind auch die Ultra-Kurzschläfer, die behaupten, sie schlafen 5-6 Stunden, nach einer Woche 7 Stunden Schläfer meistens. Das heißt, ich wäre da sehr vorsichtig. Und wie gesagt, ich möchte immer die Leute sehen, die dann im Urlaub tatsächlich ohne Wecker so mit so kurzem Schlaf rauskommen und voll leistungsfähig sind. Wir haben ja eine ganz lustige Studie im Feld, die zeigt, dass du, wenn du 2x kürzer wie 6,5 Stunden schläfst, eine Leistungsfähigkeit hast mit 0,5 Promille Alkohol. Und das ist im Prinzip wahrscheinlich dann, ja, 8 bis 9 Leute pro 10 in der Gesellschaft, also über 85%, die wahrscheinlich genau unter so einem Modus arbeiten ständig. Na, natürlich gewöhnen wir uns daran, den leichten Schlaf in Zug durchs Leben zu kommen. Aber wir wissen dann gar nicht mehr, wie gut wir funktionieren würden, wenn wir vielleicht wirklich auf die Dosis kommen, die wir wirklich bräuchten.
Darf ich nach deinem persönlichen Schlafgaranten fragen?
Naja, mein persönlicher Schlafgarant ist, ich predige das immer und versuche deswegen es auch einzuhalten. Und ich muss sagen, ich kratze wirklich immer genau an dieser Minute, ob ich über oder unter der Norm bin. Das heißt, ich bin meistens so im Jahresschnitt auf 6,59, manchmal auf 7,10. Aber mein Garant ist einfach zu wissen, es hat eine hohe Priorität. Wenn ich weiß, ich habe hohe Belastung am Tag oder ich fühle mich irgendwie kränklich, dann versuche ich ein bisschen vorzuschlafen, weil ich weiß, ich werde das am nächsten Tag brauchen. Entweder für irgendeine Konzentration oder für eben nicht zu erkranken. Und mir kommt vor, dass mir das sehr hilft, einfach nur dieses Bewusstsein, Schlaf hoch zu priorisieren.
Sind wir leider schon wieder beim Abschluss. Ich darf dich noch um 3 wissenschaftlich fundierte Tipps für besseren Schlaf im Alltag bitten, sowie eine Empfehlung zum Thema digitale Schlafanalyse und Coaching.
3 Tipps, halte deine Schlafdauer ein und finde dein Schlaffenster heraus. Ich würde annehmen, irgendwas zwischen 7 und 9 Stunden. Das zweite, schlafe regelmäßig, wir sagen so plus, minus 25 Minuten maximal zur gleichen Zeit immer ins Bett zu kommen. Und das dritte ist, verstehe den Schlaf als etwas, das deinen Tag vorbereitet. Das heißt, wenn du einen stressigen Tag durchlebst, dann muss ich mich natürlich auch am Abend mehr darauf konzentrieren, zur Ruhe zu kommen und den Schlaf besser einleiten. Ich glaube, das sind so die 3 goldenen Regeln. Wenn ich Richtung digitale Begleitung denke, dann würde ich sagen, natürlich bei uns, wir haben Sleep2 entwickelt an der Uni, genau mit dieser Idee, wir wollen Schlaf genau messen und täglich messen mit Sensoren, die sich jeder leisten kann, aber schon mit dem Versprechen, dass ich jeden Tag was für meinen Schlaf tue. Zumindest eine Mikrointervention von 10 Minuten, ob das jetzt irgendwelche eine Psychohygiene ist oder ob das ein Schlafritual ist oder ob das ein Mikronährstoff ist, aber dass ich wirklich Schritt für Schritt mehr die Zeit auch gebe, mich einen besseren Schlaf anzunähern, weil dann sind wir überzeugt, dass jeder besser schlafen lernen kann.
Sehr gut. Magst du uns noch verraten, wo und wie Sleep2 verfügbar ist?
Sleep2 ist ganz normal in den App Stores verfügbar, sowohl auf Apple Health oder sowohl im Apple Store als auch im Google Play Store. Oder auch über unsere Homepage www.sleep2.com.
Damit sind wir leider schon beim Abschluss dieser sehr spannenden Episode und damit bleibt mir nur noch übrig, mich bei dir sehr herzlich zu bedanken, lieber Manuel, für diese tiefgreifenden und gleichzeitig sehr praxisnahen Einblicke in die Welt des Schlafes. Definitiv ein Thema von allen von uns.
Sehr gerne.
Wir haben heute nicht nur gelernt, was REM-Schlaf wirklich bedeutet oder warum die Schlafdauer allein nicht ausreicht, sondern auch, wie individuell, dynamisch und beeinflussbar guter Schlaf tatsächlich ist. Wenn du als Hörerin oder Hörer jetzt neugierig geworden bist, was deine ganz persönliche Schlafqualität über dich verrät, dann schau unbedingt auf manuel-schabus.com vorbei. Wir freuen uns wie immer über dein Feedback, eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl und natürlich, wenn du in 2 Wochen wieder mit dabei bist. Bis dahin, schlaf gut und bleib gesund!
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.